Gut, schön, dass Sie alle gekommen sind zur Veranstaltung Kampf um Taiwan, konfliktreiche Geschichts- und Identitätspolitik. Ich freue mich sehr, dass wir einerseits unseren langjährigen Referenten in Sachen China heute hier haben, Felix Wemheuer, aber heute ausnahmsweise nicht zu China oder zumindest nur indirekt, sondern zur Situation in Taiwan. Tatsächlich wollten wir schon lange mal eine Veranstaltung zu Taiwan machen, haben aber, soweit ich weiß, noch nie eine speziell zu Taiwan gemacht. Ich denke, da geht es wahrscheinlich Ihnen ähnlich, dass man sich immer schon mal mit der Situation und dem Land und seiner Geschichte auseinandersetzen wollte. Natürlich auch mit dem spannungsreichen Verhältnis zu China, aber noch nie so richtig den Einstieg und die Gelegenheit gefunden hat. Deswegen, und zumal es sich jetzt nach den Wahlen in Taiwan und der zugespitzten weltpolitischen Lage sogar besonders anbietet, deswegen freue ich mich, dass wir Felix Wemheuer hier haben, der, soweit ich weiß, sogar aus einer Reise nach Taiwan jüngst zurückgekommen ist. Ich stelle ihn trotzdem, er relativ bekannt sein dürfte, noch mal kurz vor. Felix Wemheuer ist Professor für moderne China-Studien an der Universität Köln. Zuvor hat er als Gastwissenschaftler an der Harvard University studiert und gelehrt und außerdem Geschichte der KP Chinas an der Volksuniversität in Beijing studiert. Er hat zahlreiche Artikel und auch Bücher zum Thema veröffentlicht. Ich will nur eins besonders hervorheben, weil es gerade jetzt im April herausgekommen ist. Es liegt auch vorne auf dem Büchertisch zusammen mit einem zweiten Buch. Das aktuelle Buch heißt China, Land von Widersprüchen und Vielfalt und kann gerne nach der Veranstaltung bei uns käuflich erworben werden. Und damit zu dir, lieber Felix.
Ja, ich freue mich, dass ich hier heute vortragen kann, dass so viele gekommen sind. Und ich habe mich sehr lange geweigert, mit Taiwan zu befassen. Aber ich dachte, das geht jetzt nicht mehr. Und ich war also Gastwissenschaftler letztes Jahr im September an der Academia Sinica. Das ist so die Akademie der Wissenschaften auf Taiwan. Und habe jetzt auch diesen Vortrag nochmals Anlass genommen, mich mal weiter einzulesen und mit dem Thema zu befassen. Und heute wird zumindest im Vortrag nicht um die geopolitischen Auseinandersetzungen gehen, sondern um die Konflikte in der taiwanesischen Gesellschaft selbst, wie man mit der Geschichte umgehen soll. Ja, und vielleicht können wir in der Diskussion ja auf die anderen Sachen auch eingehen. Und es geht auch nicht um Klassenkampf heute, das ist nämlich der Ralf Ruckus, der hat ja auch hier schon mal vorgetragen, der lebt eigentlich seit 2 Jahren überwiegend in Taiwan und forscht mit seiner Partnerin, die Indonesien-Expertin ist, zu den indonesischen Vertragsarbeitern in Taiwan. Und wir hören ja, Taiwan ist hier immer der Chip-Produzent und Halbleiterproduzent, aber es sind auch über 800.000 Migranten aus Südostasien in Taiwan, die da zu sehr prekären Bedingungen arbeiten. Also das wäre vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema für die Runde hier. Also ich werde zu mehreren Punkten vortragen. Einmal fange ich damit an, was die Kommunistische Partei Chinas unter der chinesischen Nation versteht und welche Rolle spielt dabei Taiwan. Und dann geht es darum, wie haben sich die Identitäten und das Verständnis von Geschichte in Taiwan selbst verändert. Und wir werden dann sehen, dass in Taiwan die Geschichte genutzt wird, um so Nation Building zu betreiben und das eine ganz zentrale Rolle dabei spielt. Und im letzten Teil werde ich einige Fotos zeigen, die ich selber gemacht habe, weil ich auch in Taiwan viele Museen besucht habe und das sehr spannend fand. Und das Thema ist ja auch aktuell. Es wird ja jetzt in 2 Wochen dann die Frau Tsai ihr Amt an den Nachfolger abgeben. Ja, und das andere Nachricht war vor einer Woche, dass der neue Präsident gesagt hat, die verbleibenden Chiang Kai-shek-Statuen sollen noch abgerissen werden. Ja. So, was ist eigentlich China? Ich fange jetzt an, also die Regierung der Volksrepublik China. Die Karten sind natürlich immer diese, der Hahn mit diesen 2 Punkten vorher. Und man kann sagen, also China ist da mehr oder weniger immer in den Grenzen der Qing-Dynastie, mit Ausnahme der äußeren Mongolei, wo Stalin ja sehr großen Druck ausgeübt hat, damals auch auf die chinesischen Kommunisten, diese Unabhängigkeit der äußeren Mongolei anzuerkennen. Ja, China war natürlich nicht immer so groß, aber auf offiziellen Karten in China, selbst wenn die historischen Reiche dargestellt sind, sind immer diese äußeren Grenzen, die den heutigen Grenzen entsprechen, eingezeichnet. Ja, China war schon immer ein Vielvölkerstaat und wir werden merken, dass das auch bei Taiwan eine ganz große Rolle spielen wird, wie man diese Multiethnizität definieren wird. Also als die Qing-Dynastie abgelöst worden ist durch die Republik, hieß es, es wäre die Republik fünf Rassen damals, also die Han-Chinesen, die Mandschuren, die Mongolen, die Hui, wo alle Muslime drunter fielen, und die Tibeter. Und das entsprach auch ungefähr so, wie die Qing-Kaiser ihre Untertanen gesehen haben, weil die haben sehr viele Regierungsdokumente auf Mandschurisch, Mongolisch, Tibetisch und Chinesisch herausgegeben. Ja. Als dann die chinesischen Kommunisten 1949 an die Macht gekommen sind, haben sie das Modell geändert unter sehr starkem Einfluss der Sowjetunion. Aber es gab auch Unterschiede. Also in der Sowjetunion gab es ja Unionsrepubliken. In China gibt es nur autonome Gebiete. Und in der Sowjetunion hat ja zum Beispiel Ukraine, Weißrussland eine eigene Sektion der Kommunistischen Partei. Und darüber gab es die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Das gibt es in China auch nicht. In China gibt es nur die Kommunistische Partei Chinas und keine Unterorganisation. Und man sieht hier auf der Karte, vielleicht sieht man es auch nicht so gut hinten, dass die Minderheiten vor allem im Westen und in den Grenzgebieten konzentriert sind. Ja, und es gibt diese autonomen Regionen, also Xinjiang, Tibet, Ningxia und Guangxi und dann auch autonome Kreise. Die Kommunistische Partei hat dann angefangen, die Bevölkerung neu zu klassifizieren und auch einen neuen Terminus geschaffen. Es wurde nicht mehr von Rassen gesprochen, sondern von ethnischen Minderheiten, die natürlich nur Minderheiten sind bezogen auf die Gesamtbevölkerung, aber keine Minderheiten bezogen auf ihr sozusagen eigenes Territorium. Und am Anfang war das, wie man das heute vielleicht sagen würde, fast postmodern. Da konnte man den Status sich selber aussuchen und was ankreuzen bei der Volkszählung. Dann hatte man aber über 400 Gruppen, die sich beworben haben. Da dachte man, okay, das sind zu viele. Die sollen irgendwie im Volkskongress repräsentierbar sein. Und dann waren es am Anfang 30 und dann bis Mitte der 80er Jahre ist man auf 55 Gruppen gekommen. Und seitdem ist keine neue Gruppe dazugekommen. Da werden wir sehen, dass in Taiwan ist es anders gelaufen. Also seit den 80ern ist praktisch das chinesische Volk, die 55 ethnischen Minderheiten plus die Han-Chinesen, die ja über 90% der Bevölkerung ausmachen. Und der Minderheitenstatus muss nachgewiesen werden, wenn man die Han-chinesische Identität einfach angeben kann. Und dann hat jeder Chinese einen Pass. Also einmal ist er sozusagen Chinese und dann sieht man da noch, da gibt es eine Unterkategorie der Ethnie und da steht jetzt dort, wenn ich es jetzt so richtig sehen kann, von hier für Mandschure ein Mann, und das ist diese Doppelidentität, die muss man haben. Also in Jugoslawien konnte man ja am Ende auch angeben, man ist also Jugoslawe, in China ist man sozusagen gezwungen, eine zweite Identität zu wählen, und es gibt auch keine Doppelidentitäten. Also der Vater ist Tibeter, die Mutter ist Han-Chinesin, dann kann man nicht so die Bindestrich-Identität nehmen, sondern man muss sich dann entscheiden mit 18, ob man die tibetische Status annimmt oder den Han-chinesischen Status. Ja, wie kommt da jetzt Taiwan rein? Also Kommunistische Partei China sagt, China ist mehr oder weniger in Grenzen der Qing-Dynastie ohne die äußere Mongolei und diese 55 plus 1. Ja. Die taiwanesischen Nationalisten sagen, also Taiwan hat ungefähr 400 Jahre Geschichte, die schriftlich nachgewiesen werden kann, weil die Ureinwohner, die auf Taiwan gelebt haben, keine Schriften hatten zu diesem Zeitpunkt. Und dann wichtige Daten sind also, dass die niederländische Ostindien-Kompanie dort Stützpunkte errichtet um 1624. Und die möchten sozusagen dort auch die Insel landwirtschaftlich erschließen und fördern eine han-chinesische Einwanderung vom Festland. Ja, da gibt es auch Schätzungen, dass ungefähr 1000 Han-Chinesen dort waren, bevor die Niederländer gekommen sind. Und die werden dann vertrieben von einem Ming-Loyalisten. Da sieht man das große Denkmal Chenggong. Und das ist ganz interessant, auf ihn beziehen sich alle politischen Kräfte positiv. Also die Volksrepublik China sagt, das ist ein Nationalheld, der Taiwan von den Ausländern befreit hat und wieder zum Teil Chinas gemacht hat. Die Japaner haben gesagt, er hatte eine japanische Mutter und ist ein Held der japanischen Nationalgeschichte. Und die Kuomintang hat ihn verehrt, weil er sozusagen von Taiwan versucht hat, das Festland zurückzuerobern und versucht hat, die bestehende Dynastie dort zu stürzen. Ja, und dann die Qing-Dynastie dehnt also dann die Kontrolle über die Insel aus. Allerdings ist die Insel geografisch so, dass ein großer Teil aus sehr hohen Bergen besteht und da es am Anfang auch relativ wenig Bestrebungen gibt, also die Staatsmacht und die Kontrolle in diese Berge, die zum Teil über 3000 Meter hoch sind, auszudehnen. Und dann erst 1858 erklärt die Qing-Dynastie dann offiziell Taiwan zur Provinz, auch mit dem Versuch, Japan hervorzukommen, den japanischen Imperialismus, sich die Insel anzueignen. Das gelingt aber dann nicht und Taiwan ist dann also über 50 Jahre Kolonie Japans und erst mit der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg geht dann Taiwan an damals die Republik China zurück. Ja. Und in diesem neuen Narrativen in Taiwan spielen die Ureinwohner eine ganz wichtige Rolle, deswegen werde ich da auch jetzt drauf eingehen. Also in der Qing-Dynastie wurden die mal eingeteilt in die gekochten und ungekochten Wilden. Ja. Und hier ist auch eine spätere japanische Karte. Hier sieht man die weiße Zone, da sind die ungekochten Wilden. Ja. Und das sind sozusagen die Teile der Ureinwohner, die relativ unabhängig leben, die keine Steuern bezahlen, die sich nicht assimilieren, die zum Teil auch sehr gewaltsamen Widerstand geleistet haben, wenn die Staatsmacht versucht, sie da in die Berge reinzugehen. Und die gekochten Wilden sind die, die da auf dem Westteil der Insel leben und sich schon mit den Han-Chinesen auch vermischen und assimiliert haben. Ja, so die chinesische Regierung sagt jetzt, wenn man zum Beispiel das Weißbuch von 2022 liest, dass Taiwan seit der Antike schon Teil Chinas war. Das ist auch ganz interessant. Also vor einigen Jahren wurde immer noch gesagt, dass zum Beispiel Tibet seit der Yuan-Dynastie, also seit dem 13. Jahrhundert Teil Chinas war. Jetzt wird gesagt, Tibet war schon seit der Antike Teil Chinas. Also das ist so eine Formulierung, die man jetzt generell wählt und sagt, also es gibt also auch schon lange bevor die Holländer kamen, gab es da kleine Verwaltungseinheiten von chinesischen Dynastien. Und das offizielle Ziel der Volksrepublik China ist die Wiedervereinigung, wie es formuliert wird. Das ist ja ganz interessant, warum Wiedervereinigung, weil ja, es ist ja mit der Republik China erstmal 1945 sozusagen wieder vereint worden. Und das kennen Sie ja wahrscheinlich alle. Offiziell wird das Ein-China-Prinzip vertreten, dass also die Republik China auf Taiwan keine Legitimation hat. Wenn man jetzt die Reden von Xi Jinping hört, dann ist sehr oft von den taiwanesischen Landsleuten die Rede, wo so von einer Blutsgemeinschaft ausgegangen wird. Das sind alles Chinesen, das waren immer welche und die sollen sozusagen wieder auch in den chinesischen Staat komplett reintegriert werden. Es gab lange diese Trennung von Festland und Taiwan, einmal durch die japanische Kolonialherrschaft, aber dann, als sich die Kuomintang nach dem verlorenen Bürgerkrieg auf Taiwan zurückgezogen hat, gab es auch eine sehr lange Phase, wo es eigentlich gar keine Kontakte mehr gab. Ja. Ist dann erst 1987, wo dann zum Beispiel wieder es Familienbesuche gibt, wo taiwanesische Unternehmer auf das Festland kommen. Also man kann sagen, also die Trennung war wesentlich länger als zwischen Ost- und Westdeutschland. Ja. Also im Prinzip, wenn man anfängt von der japanischen Kolonialherrschaft, dann Ende des 19. Jahrhunderts bis dann in die 1980er, 1990er Jahre mit dieser kurzen Periode, wo dann die Kuomintang auch auf dem Festland geherrscht hatte. Ja. Die chinesische Regierung sagt, ein Land, zwei Systeme sei der friedliche Weg zur Wiedervereinigung. Das heißt, das Versprechen ist, Taiwan könnte das politische System, was es jetzt behalten, wenn es der Wiedervereinigung zustimmen wird. Ja, also offiziell ist Taiwan eine Provinz und die Republik China, also Taiwan, wie sich der Staat ja noch nennt, Republik China, kontrolliert aber auch Inseln, zum Beispiel Jinmen, die direkt vom chinesischen Festland liegen, militärstrategisch äußerst wichtig, die sind aber auf den Karten der Volksrepublik China Teil der festlandchinesischen Provinz Fujian, also das wird nicht zu Taiwan dazugezählt. Und offiziell, laut Lesart der Volksrepublik, gibt es auf Taiwan nur zwei Ethnien, also einmal die Han-Chinesen und ein Gaoshansu, wörtlich übersetzt eine hohe Bergethnie. Man sieht das hier auf den Karten, wo die Ethnien dann immer dargestellt werden in ihren Trachten. Und man spricht dafür, dass es also auf Taiwan lokale Dialekte gibt, aber keine eigenen Sprachen. Wir sehen, das ist eine sehr andere Darstellung oder Klassifizierung, als sie auf Taiwan vorgenommen wird. Ja, das können Sie sich jetzt so schnell nicht durchlesen. Ich fasse das kurz zusammen. Wenn man die Hauptpunkte kennt, jedes Mal, wenn man jetzt die volksrepublikanischen Medien hört, wird immer auf den Konsens von 1992 verwiesen. Damals gab es also ein Treffen, damals noch von der Kuomintang-Regierung und Regierung der Volksrepublik, aber auf diplomatisch eigentlich relativ niedriger Ebene, wo man festgestellt hat, okay, wir stimmen überein, es gibt nur ein China, aber wir stimmen nicht überein, was China ist. Also die damalige Kuomintang-Regierung hat gesagt, also China ist die Republik China auf Taiwan. Wir haben einen Anspruch auf das Festland, aber wir kontrollieren es nicht. Ja, und die Volksrepublik China hat natürlich gesagt, wir sind China. Die jetzige regierende Partei in Taiwan, die Demokratische Fortschrittspartei, bestreitet, dass es diesen Konsens gab und fühlt sich auch an diesen Konsens nicht gebunden. Und was wichtig ist, also das war schon 2005, damals die Hu Jintao-Regierung, hat ein sogenanntes Anti-Abspaltungsgesetz erlassen. Das besagt, wenn Taiwan die Unabhängigkeit anstrebt oder alle Möglichkeiten einer friedlichen Wiedervereinigung ausgeschöpft sind und es nicht zustande kommt, dann behält man sich nicht friedliche Mittel vor. Also diese Kriegsdrohung, die ist jetzt auch nichts Neues, das gibt es schon sehr lange. Ja, und was ganz interessant ist, da also diese Demokratische Fortschrittspartei aus der taiwanesischen Unabhängigkeitsbewegung stammt, versucht die festlandchinesische Regierung eigentlich noch möglich die Kuomintang dort wieder an die Macht zu bringen. Und Ma Ying-jeou war mal der Präsident von Taiwan 2008 bis 2024, war gerade im April jetzt im Besuch auf Festlandchina. Er hat kein offizielles Amt mehr und es ist auch immer nur von den Herrn Ma die Rede und ehemalige Parteivorsitzende der Kuomintang. Er wird natürlich nicht als ehemaliger Präsident von Taiwan bezeichnet, hat sich mit Xi Jinping getroffen. Und da es in diesem Vortrag um Geschichte gehen soll, also er war auch in Shenzhen und hat sich da moderne Fabriken angeguckt, aber er hat auch Museen besucht, also er war dann in dem Museum zum anti-japanischen Widerstandskrieg, er war in einem Museum, wo es um den ersten Kaiser Chinas ging, der so China vereint hat, Qing Shi Huang, und er war am Geburtsort von Sun Yat-sen, dem Gründer der Kuomintang und auch dem Gründer der Chinesischen Republik. Man sieht hier, die Kommunistische Partei versucht zu gucken, wo gibt es denn einen gemeinsamen Bezugspunkt, wo die beiden ehemaligen Bürgerkriegsparteien doch irgendwie was haben, was sie gemeinsam hochhalten können. Und der Herr Ma hat dann auch nochmal betont, ja, dass er ja gegen diese sogenannte Entsinisierung Taiwans ist. Ja, das war so eine grobe Darstellung der Festland-Version des Ganzen. Dann habe ich eine alte Karte fotografiert aus den 1980er Jahren, als ich auf Taiwan war. Und das kann man vielleicht sogar erkennen. Da ist sogar nämlich die äußere Mongolei noch Teil der Chinesischen Republik. Also und die Grenzen sind bisher offiziell nicht geändert worden. In Taiwan gilt immer noch die chinesische Verfassung von 1947. Und es wird wahrscheinlich auch großen Druck geben, wenn aus Peking, wenn man diese Verfassung ändert. Also formal sind das immer noch die Grenzen, aber das, man beansprucht das natürlich nicht. Meistens sind dann die Karten dann so abgebildet, jetzt also nur die Insel plus die Inseln Jinmen und Matsu und andere kleine Inseln, die de facto von der Republik China kontrolliert werden. Also offiziell nennt sich der Staat Republik China Taiwan, da passt es sehr interessant, also auf Chinesisch steht nur Republik China, Taiwan steht nur auf Englisch dort drauf. Taiwan hat 23 Millionen Einwohner und sie sagen, also die Nationalisten sagen, es wäre die 21. reichste Volkswirtschaft der Welt, also nicht unbedeutend, also im Bruttoinlandsprodukt insgesamt. Offiziell die Amtssprachen sind also Hochchinesisch, aber man hat auch Amtssprachen festgelegt, die in Festlandchina nur als Dialekte gesehen werden, wie zum Beispiel Minnan oder Hakka. Also das sind vor allen Dingen Dialekte, die in Südchina gesprochen werden. Und es gibt nicht nur eine ethnische Minderheit, sondern 16 indigene Gruppen, die anerkannt werden vom Staat und deren Sprachen auch als Amtssprachen anerkannt wurden. Sind. Und man spricht auch nicht von ethnischen Minderheiten, sondern von den Ureinwohnern, indigenen Gruppen, so heißt es jetzt. Die machen nur ungefähr 2,5% der Bevölkerung aus, aber spielen jetzt in dieser Identitätsbildung eine wichtige Rolle. Also in dem taiwanesischen Personalausweis ist sozusagen der ethnische Status nicht eingetragen. Hier haben wir noch die alte Zählweise, ja, die zählen immer noch die Jahreszahl von der Gründung der Republik China 1912. Ja, da muss man, wenn man damit nicht vertraut ist, immer nachrechnen, welches Jahr ist denn jetzt damit gemeint. Ja, die Republik China ist nur von sehr wenigen Staaten der Welt anerkannt. Das war jetzt, glaube ich, der Stand vom letzten Jahr, insgesamt 14. Man sieht, das sind also fast alles Kleinstaaten gewesen. Ja. Und man sieht, der Staat ist sozusagen, obwohl er nicht mehr von der Kuomintang regiert hat, haben sie einige Dinge bis heute nicht geändert. Der blaue Stern dort, blaue Sonne, das ist das Parteiabzeichen der Kuomintang, ist noch in der Nationalflagge drin. In der Nationalhymne wird noch die Parteiideologie der drei Volksprinzipien von Sun Yat-sen besungen und es ist auch noch die chinesische Verfassung von 1947 in Kraft. Und natürlich will das jetzt die Regierungspartei gerne alles ändern, aber das würde sozusagen die Volksrepublik China als weiteren Schritt zur Unabhängigkeit sehen, wenn daran irgendwas geändert würde. Ja, jetzt nochmal zu der Geschichte Taiwans. Also die Kuomintang verliert ja den Bürgerkrieg gegen den Kommunisten und man kann sagen, errichtet dort eine Diktatur, verhängt dann das Kriegsrecht, was erst 1987 dann aufgehoben wird. Ja. Und was interessant ist, also die Kuomintang und Chiang Kai-shek haben gesagt, wir sind das legitime China und haben praktisch bei ihrer Flucht nach Taiwan ganz viel mitgenommen an Archiven, an Kunstschätzen, aber auch an Beamten. Und die ganzen Beamten, die in Festlandchina und Politiker 1947 in Ämter gewählt worden sind, sind auf Taiwan in diesen Ämtern geblieben. Ja, bis Anfang der 90er Jahre sie erst gesagt haben, okay, das können wir nicht aufrechterhalten. Und dadurch wurde sozusagen die Insel im Prinzip über drei Jahrzehnte von Menschen regiert, die nicht aus Taiwan kamen, sondern auch von Festlandchina. Und man hatte, obwohl man auf dieser kleinen Insel war, diese Ebenen der chinesischen Zentralregierung, der Provinzregierung, weil Taiwan war ja Provinz in der Chinesischen Republik und Lokalregierung. Und auch erst Anfang der 2000er Jahren hat man dann diese Provinzebene dann abgeschafft. Die Republik China hatte ja einen Alleinvertretungsanspruch weitgehend durchgesetzt bis 1971, wo ja die Republik China den ständigen Sitz nur im Sicherheitsrat hatte und die Volksrepublik China im Prinzip nur von sozialistischen Staaten anerkannt war, noch von Indonesien, dann kamen noch ein paar afrikanische dazu. Aber erst 1971 gibt es dann diese Abstimmung in der UNO, wo der Sitz an die Volksrepublik China geht. Und das Ziel war der Kuomintang sehr lange, ganz klar, Staatsziel ist Rückeroberung des Festlandes. Ja, und dementsprechend wurden auch die, sagen wir mal, Ressourcen dort ziemlich ausgeplündert und auch am Anfang die örtliche Bevölkerung war im Prinzip auch von der politischen Macht über Jahrzehnte ausgeschlossen. Das Ganze hätte natürlich nicht funktioniert ohne die USA, die nach dem Koreakrieg dann entscheidet, okay, Taiwan muss jetzt als Vorposten hochgerüstet werden. Es gibt ein Verteidigungsabkommen. Und Chiang Kai-shek, die Republik China, vertritt auch eine sehr harte Linie, also keine Kontakte, keine Verhandlungen, keine Kompromisse mit Rotchina, wie sie es genannt haben. Und politische Opposition ist sehr brutal verfolgt worden, also kommunistische Bewegung ist, ja, kann man sagen, ausgerottet worden, aber auch liberale Kräfte. Also ein Zeitungsartikel für Bürgerrechte konnte zu mehreren Jahren Gefängnis führen oder auch ein Artikel für die taiwanesische Unabhängigkeit konnte bis zu 10 Jahren Gefängnis bedeuten. Und mit der Zeit hat dann aber die Kuomintang erkannt, dass sie doch länger auf der Insel bleiben werden und haben dann so versucht, Taiwan ist eigentlich eine Modellprovinz der Republik China, haben ja eine Bodenreform durchgeführt. Und dann gehörten ja auch in den 60er, 70er Jahren zu den asiatischen Tigerstaaten, wo dieses Developmental State Modell relativ erfolgreich war. Das heißt eigentlich auch eine staatlich gesteuerte, ja, Wirtschaftsentwicklung. Es war im Prinzip auch eine hybride Wirtschaft mit Privat- und auch Staatssektor. Ja, was jetzt ganz interessant ist, was ist da eigentlich nach 1945 passiert? Es war ja eine japanische Kolonie. Es lebten über 200.000 Japaner auf Taiwan, die sind dann ausgewiesen worden und die japanische Kolonialherrschaft hatte das Bildungssystem erstaunlicherweise relativ weit ausgedehnt. Das heißt, so 70-80% der Bevölkerung wird geschätzt, haben Japanisch gesprochen und hatten kein Chinesisch mehr in der Schule. Das heißt, wenn man die Zeitung, nachdem die Kuomintang nach Taiwan kommt, liest, die hatten auf der ersten Seite mal Chinesisch und auf der zweiten Seite noch Japanisch, weil viele Leute kein Chinesisch lesen konnten, obwohl sie Han-Chinesen waren. Und die Kuomintang führt dann sozusagen eine Sinisierungspolitik durch, verbietet Japanisch, verbietet lokale Dialekte, zumindest in den Schulen, setzt Hochchinesisch als Standardsprache durch und lässt dann also eine Geschichte lernen, die Geschichte Chinas ist, dass alle vom Gelben Kaiser abstammen, eine klassische nationalistische chinesische Geschichte, wo die Geschichte Taiwans eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Und sie brüsten sich auch damit, dass sie das wahre China, die alte Kultur, gerettet haben. Sie haben ja bis heute die traditionellen chinesischen Schriftzeichen, während die Kommunisten nach 1949 die vereinfachten Schriftzeichen eingeführt haben. Und sehr interessant ist auch das Palastmuseum. Da haben sie also unter großem Aufwand dann nach 1949 die Schätze aus der verbotenen Stadt mitgenommen. Also wer die besten Sachen eigentlich aus dem Kaiserpalast in Peking sehen will, der muss nach Taipei fahren. In Peking steht nur das, was die Kuomintang dort zurückgelassen hat. Ja, die Ureinwohner spielten eigentlich keine Rolle in dem Narrativ der Kuomintang. Sie wurden als Landsleute in den Bergen bezeichnet, die zivilisiert werden sollen. Und ja, die Bevölkerung wurde auch sehr schlecht behandelt, war in sehr prekären Jobs. Viele Frauen sind in der Prostitution gelandet. Ja, das war eigentlich bis in die 80er Jahre so, ja. Dann geht es aber noch, 1987 wird das Kriegsrecht aufgehoben und das Land sozusagen schrittweise demokratisiert. Ein Faktor war sicherlich, dass die Beziehungen zwischen der USA und der Volksrepublik China ja immer enger geworden sind. Und das war schon Anfang der 70er Jahre dann eigentlich klar, diese Idee, wir erobern das Festland zurück, ist eine völlige Illusion. Das heißt, man muss ja dann irgendwie auch die lokale Bevölkerung mit einzubeziehen. Und die Idee der Kuomintang war, wenn sie jetzt schrittweise das Land demokratisieren und jetzt die lokale Bevölkerung an der Macht beteiligen, dann können sie sozusagen auch über demokratische Wahlen weiter an der Macht bleiben, was auch einige Zeit funktioniert hat. Und dann 1988, was glaube ich stirbt, Jiang Zemin, das war der Sohn von Chiang Kai-shek, der hat diese Demokratisierung eingeleitet, aber er war auch zeitweise der Geheimdienstchef, also er war auf Ängste mit vielen Repressionen verbunden. Und nachdem er stirbt, denkt man, okay, man muss jetzt vielleicht auch mal diese Repressionsgeschichte aufarbeiten. Und dann Li Denghui wird sein Nachfolger, das ist sehr interessant, er ist der erste Präsident, der auf Taiwan geboren ist. Er ist in Japan ausgebildet worden, hat im Zweiten Weltkrieg in der japanischen Armee gekämpft. Und sein Programm ist jetzt diese Taiwanisierung durchzuführen. Und vieles, was vorher unterdrückt worden ist, kann jetzt frei operieren. Also die Unabhängigkeitsbewegung, die indigenen Völker formen, Bürgerrechtsgruppen. Es entstehen soziale Bewegungen und viele fordern jetzt ein, die Diktaturgeschichte des Kriegsrechts aufzuarbeiten. Ja. Und dann knüpfen sie auch an internationale Entwicklung mit dem Transitional Justice. Das war ein großes Thema einmal in Südamerika, als dann in den 80er Jahren die Militärdiktaturen gefallen sind und auch dann Südafrika nach dem Sturz des Apartheidsregimes. Und dann versucht, also der Kuomintang-Präsident fängt dann erstmal mit einer Entschuldigung an. Und es gibt Entschädigungsgesetze für Opfer. Und ein ganz zentrales Ereignis in der Oppositionsbewegung ist der Zwischenfall vom 28. Februar 1947. Das war ähnlich wie beim arabischen Frühling. Da gab es einen Streit zwischen einer Zigarettenverkäuferin und der Polizei. Das weitete sich zum Aufstand aus. Die Kuomintang ließ den Aufstand niederschlagen. Es wird geschätzt, also 10.000 bis 30.000 Tote hat es gegeben. Und danach gab es eine große Säuberungswelle, der sogenannte weiße Terror, wo Tausende von Menschen ohne Gerichtsurteile einfach erschossen wurden und Zehntausende in den Gefängnissen verschwunden sind. Und die Kuomintang versucht das, weil das ja auch sozusagen eigentlich ihre Verbrechen waren, jetzt so zu framen, wie man auf Neudeutsch sagen kann, dass man das sagt, okay, wir bieten jetzt eine Versöhnung an und es wird ein staatlicher Feiertag, dieser 28. Februar wird aber Friedensgedächtnistag genannt. Und es findet auch keine Bestrafung von Tätern statt, die natürlich zu dem Zeitpunkt auch in Machtpositionen sitzen. Und erst als dann zum ersten Mal die Demokratische Fortschrittspartei, nee, dann ist ja schon zum zweiten Mal die Präsidentin stellt, werden da auch massiv also Dokumente klassifiziert von den Geheimdiensten und so weiter. Und in der Zwischenzeit haben aber auch die taiwanesischen Nationalisten ein Narrativ entwickelt und das ist ganz interessant. Einer der Pioniere, Su Ben Shiming auf Chinesisch, ist ein Marxist, der in einem Mordkomplott an Chiang Kai-shek beteiligt war, das aber nicht erfolgreich war und dann in Japan im Exil war. Und er schreibt dann also in den 60er Jahren eine über 1800-seitige Geschichte Taiwans, wo auch durchaus so historischen Materialismus verwendet, Klassenkampf, Imperialismus-Theorie. Und er baut ein Narrativ auf, was man jetzt zum Teil im Museum findet. Im Museum findet das eigentlich, ist die taiwanesische Geschichte eine lange Reihe von kolonialer Fremdherrschaft über die Insel, angefangen von den Niederländern, den Ming-Loyalisten, Spanier waren ja kurzzeitig auch da, der Qing-Dynastie, der japanischen Imperialismus und dem faschistischen Warlord Chiang Kai-shek. Das ist sozusagen das Narrativ, das sind alle Formen von Fremdherrschaft gewesen. Und er wird als Großvater der taiwanesischen Unabhängigkeit bezeichnet. Also sein Buch ist dann erst in Taiwan 1980 auf Chinesisch erschienen, also vorher konnte es natürlich nicht erscheinen. Und es ist ganz interessant, also die jetzige noch amtierende Präsidentin, die Frau Tsai, war dann bei einem Besuch, also hat ein Museum besucht zu seinem Leben, ja, und hat dann eine kurze Rede gehalten. Also es wird sozusagen von der höchsten Ebene noch darauf positiv Bezug genommen, ja. Ich werde mal jetzt so ein paar Sachen rausgreifen, wie so der taiwanesische Nationalismus die Geschichte schreibt. Da gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Strömungen. Ich mache das hier mal vereinfacht. Also es wird vor allem die ozeanische Sichtweise der Geschichte betont. Das heißt, man guckt nicht immer sozusagen nur Festlandchina im Rücken, sondern sieht Taiwan als ein Land, was in diesem Ozean liegt. Und sehr wichtig ist, sind die Urbevölkerung, die austronesische Sprachen sprechen, wo aber der Ursprung ungeklärt ist. Also die festlandchinesischen Historikerinnen sagen, die Ureinwohner sind ursprünglich vom Festland gekommen. Andere sagen, sie sind aus Südostasien gekommen. Und wenn man natürlich sagt, das ist sozusagen austronesischen Ursprungs, dann hat man halt diese ganze Region hier abgedeckt und Festlandchina ist dann, wie man hier sieht, dann nicht dabei. Und es wird auch immer betont, dass die Massenzuwanderung von Han-Chinesen von dem Festland immer im Zusammenhang mit ausländischer Kolonialherrschaft steht. Also erst wird sie von den Niederländern gefördert und auch unter japanischer Kolonialherrschaft hat interessanterweise der han-chinesische Anteil der Bevölkerung zugenommen. Und es wird gesagt, okay, die Qing haben dann die Insel kontrolliert, aber ungefähr nur ein Drittel. Und die sogenannte Barbaren- oder Wildenlinie, also diese Trennung zwischen den gekochten und den sogenannten ungekochten Wilden, da gibt es dann auch tatsächlich auch einige Erklärungen von der Qing-Regierung, wo sich die Japaner dann beschweren, die ungekochten Wilden haben also Japaner ermordet und dann die Qing-Regierung sagt, ja, aber das ist sozusagen ein Teil außerhalb unseres Staatsgebiets, dafür können wir keine Verantwortung übernehmen. Und es gab eigentlich als Widerstand gegen japanische Kolonialherrschaft auch für einige Tage nur eine Republik Taiwan, wo die festlandchinesische Geschichtsschreibung sagt, das waren eigentlich chinesische Nationalisten, die Japaner loswerden wollten und die taiwanesischen Nationalisten sagen aber, nein, das war der erste Versuch sozusagen einen unabhängigen taiwanesischen Staat zu bilden. Ja, diese lange Herrschaft Japans ist auch sehr kontrovers. Unter dem klassischen Kuomintang-Narrativ wurde das natürlich sehr negativ dargestellt. Wenn man jetzt einige neuere Bücher liest, zum Beispiel das Buch, was ich gerade gezeigt habe, New Illustrated History of Taiwan, das ist aus den späten 90er Jahren. Die englische Übersetzung steht in vielen Museen herum, deswegen habe ich die mal gelesen. Da wird gesagt, okay, es war eine Kolonialherrschaft, am Anfang haben die Japaner Aufstände niedergeschlagen und die taiwanesische Bevölkerung waren Bürger zweiter Klasse, aber es hätte auch große Modernisierungsleistungen gegeben, Infrastrukturen, Häfen, Eisenbahn, ein allgemeines Schulsystem wurde aufgebaut, modernes Rechtssystem. Und bis zum Sino-Japanischen Krieg gab es auch noch durchaus Freiräume. Also da gab es auch feministische Strömungen, sozialistische Strömungen, alles natürlich nur im bestimmten Rahmen. Und die taiwanesischen Nationalisten sehen dann eigentlich, dass unter Japan die Grundlagen dafür gelegt worden sind, dass es später dann dieses Wirtschaftswunder geben konnte. Dann 1945 kommen in diesem Narrativ keine Befreier, sondern kommt der weiße Terror, wo ja auch was dran ist. Also viele haben damals auf die festlandchinesischen Truppen, damals die Kuomintang, schon mit Freude erwartet. Und dann kommt es zu einer unglaublichen Inflation. Das Land wird erstmal ziemlich ausgeplündert, weil die wollen den Bürgerkrieg auf dem Festland gewinnen. Und es kommt zu diesem weißen Terror mit tausenden Toten. Und dann wird diese Periode des weißen Terrors festgelegt, also bis zur Aufhebung des Kriegsrechts. Ich habe es aber schon in Museen gesehen, bis 1991 sogar, wo dann auch verschiedene Einschränkungen der Bürgerrechte, die es weiterhin gab, noch aufgehoben werden. In diesem Narrativ wird immer betont, eigentlich die Demokratisierbewegung kam von unten. Es wird nicht sehr stark betont, dass es eigentlich Jiang Zemin, der Sohn von Chiang Kai-shek, war, der es auch von oben ermöglicht hatte. Und wie gesagt, entweder sagt man, das Wirtschaftswunder Unter der Kuomintang in den 60er, 70ern wird nicht erwähnt oder man sagt, ja, die haben sozusagen nur dann die Früchte geerntet, was durch die japanischen Modernisierungsmaßnahmen schon vorbereitet war. Ja, das ist so ein Comic. Es ist ja die Mangafication der ganzen Welt. Auch in der Volksrepublik China wird die Propaganda zum Teil auf Manga umgestellt. Das ist ein Buch aus Taiwan, das hat das Bildungsministerium empfohlen als Zusatzlektüre für die Grundschule und die Mittelschule. Und da ist dann diese Geschichte drin, als die festlandchinesischen Kuomintang-Soldaten nach Taiwan kamen und sehen dann fließendes Wasser und sind dann total überrascht, weil sie es nicht gesehen haben. Ähnliches Narrativ, was wir aus Deutschland kennen, als die Rote Armee nach Berlin kam und dann die nicht wissen, wie man die WCs benutzen soll, hat man das sozusagen hier gegenüber den Kuomintang Truppen, die dann auf die Insel gekommen sind. Ja, zu dieser Rolle der indigenen Völker, die werden so stark betont, weil man damit Taiwan stärker auch zur Geschichte Südostasiens oder gar zu diesem austronesischen Kulturkreis verbinden kann und man eine Geschichte Taiwans vor der han-chinesischen Besiedlung hat. Und die Kuomintang hat also auch indigene Aktivisten und Opposition brutal verfolgt und hinrichten lassen in den 50er, 60er Jahren. Also die kann man auch gut in diese Geschichte einbinden, wie blutig die Kuomintang-Diktatur war. Und das fing auch schon unter Li Donghui an, wurde dann aber ausgebaut. Man sieht, präsentiert jetzt Taiwan als so eine multikulturelle Gesellschaft, wo die Ethnien nicht von oben klassifiziert worden sind von der Volksrepublik China, sondern wo es Bürgerrechtsbewegungen gab, NGOs und dann der Staat Schritt für Schritt dann auch diese Identitäten, die da entstanden sind, gewürdigt hat. Und die Volksrepublik China hat es ja geschafft, Taiwan fast von allen UN-Aktivitäten auszuschließen, auch zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, aber wo sie immer noch vertreten sind, also die taiwanesischen NGOs bei den UN-Treffen und Institutionen, wo es um die indigenen Völker geht. Ja, es gab dann auch verschiedene Gesetze, dass man zum Teil Land zurückgeben wollte in Entschädigung, aber das ist natürlich wesentlich schwieriger. Da gibt es auch so scharfe Kritik daran aus den indigenen Bewegungen, dass das eigentlich nur sehr rudimentär passiert ist. Und hier dann auch die Frau Tsai hat dann auch 2016 sich offiziell im Namen der Republik China für die Verbrechen und die schlechte Behandlung an den indigenen Völkern in all dieser Zeit vorher entschuldigt, ja. Was ganz interessant ist, der Einfluss Japans auch hier, also die Japaner sind ja bekannt davor, dass sie sehr detaillierte Untersuchungen gemacht haben in den Kolonien und haben auch die Völker neu klassifiziert, während also die Qing nur zwischen den gekochten und ungekochten Wilden unterschieden hat, den sogenannten, haben die japanischen Ethnologen und Forscher dann die in neun Gruppen klassifiziert. Und dann später, erst in den 2000er Jahren, sind dann noch die Gruppen dazugekommen, dass es heute eben diesen 16 Gruppen sind und man Taiwan als so eine Art bunte Rainbow Nation präsentiert. Und auch in Taiwan gibt es natürlich einen Ethnotourismus wie in der Volksrepublik China, wo dann auch viele von diesen schönen Bergregionen dann auch touristisch erschlossen worden sind. Dieses, sagen wir mal, Nation-Building hat sich natürlich dadurch verstärkt, wenn die Demokratische Fortschrittspartei an der Macht war und auch viele Ressourcen von oben einsetzen konnte. Also der erste Präsident war ja Chen Shui-bian, der dann eine Ent-Chaka-Chekisierung, wenn man das wie jetzt parallel zur Ent-Stalinisierung durchführen wollte, da hat man dann also, wie man es in Ungarn gemacht hat, also Statuen von Chiang Kai-shek auf der Insel eingesammelt und in einen Park gestellt. Und jetzt der Herr Lai Ching-te, der also die Präsidentschaft jetzt in einigen Wochen übernehmen wird, setzt das natürlich auch massiv ein. Hier verbeugt er sich vor einem Gedenkstein für die Opfer von diesem Zwischenfall vom 28. Februar. Einst sollen angeblich 43.000 Statuen von Chiang Kai-shek auf dieser kleinen Insel gestanden haben und es sind wohl noch einige Tausend und jetzt ist sozusagen der neue Präsident, möchte zumindest die auch noch abreisen, was aber nicht so einfach wird. Dieses Bild habe ich gemacht vom Eingang der Academia Sinica, also die stand noch, also die ist aber relativ weit draußen, also ja. Genau, das war der ausführlichere Teil des Vortrags, jetzt möchte ich noch kurz einige Museen vorstellen, Ihnen das mal so ein bisschen oder euch stärker zu veranschaulichen. Also es gibt im Zentrum von Taipei immer noch eine monströse Gedenkhalle von Chiang Kai-shek. Also das kommt auf den Fotos gar nicht raus. Das ist der Blick von dieser Gedenkhalle auf diesen zentralen Platz. Da gibt es immer noch Wachablösung von Soldaten. Und als Chen Shui-bian, also die Demokratische Fortschrittspartei, den Präsidenten gestellt hat, haben sie das versucht umzubenennen in Nationale Demokratie Gedenkhalle. Danach wurde es dann wieder umbenannt, weil die Hauptstadt, also Taipei, es stellt meistens die Kuomintang den Bürgermeister, die das in der Form nicht unterstützen. Und auf diesem Platz fanden also viele Proteste der Demokratiebewegung statt. Und es gibt auch immer wieder Aktionen von Aktivisten, die fordern, dass diese Halle abgerissen werden soll. Und als ich in dieser Halle war, waren auch verschiedene Entwürfe von Architekturbüros, was man anstelle dieser Halle machen könnte. Und was sehr interessant ist in Taiwan, das habe ich, muss ich sagen, noch in keinem anderen Land der Welt gesehen. Die Museen haben oft einen Kompromisscharakter mit verschiedenen Ausstellungen. Und es gibt es eine Ausstellung in der Halle, wo Chiang Kai-shek als großer Staatsmann dargestellt wird, Sieger des Zweiten Weltkriegs, Teil der Alliierten, dabei auf den Konferenzen in Kairo und so weiter. Die ist nicht völlig unkritisch, man hat dann auch in den Vitrinen am Rande zum Beispiel so Dokumente, er hat dann auch in den 50er Jahren persönlich Todesurteile angeordnet, ohne Gerichtsprozess, die dann vollstreckt worden sind. Es ist nicht völlig unkritisch, aber das ist ein Narrativ, was sozusagen eher der Kuomintang entspricht. Und in der gleichen Halle ist dann noch eine andere Ausstellung. Das war eine Sonderausstellung zur Unterdrückung der Presse in der Ära des Kriegsrechts, wo eigentlich die Opferseite ausschließlich beleuchtet wird und die Opfer des Weißen Terrors. Hier hat man dann halt die Menschen hier fotografiert, deren Angehörige in dieser Phase des Weißen Terrors hingerichtet worden sind, und die halten dann die Bilder dann hoch von ihren getöteten Familienangehörigen. Ja, das ist sozusagen ein Beispiel, wo man eine Ausstellung hat, die wahrscheinlich sozusagen eher ein Zugeständnis an die Kuomintang war, und eine Ausstellung, die eher Zugeständnis an die Demokratische Fortschrittspartei war. Dann auch sehr interessant, das Nationale Menschenrechtsmuseum in Taipei, wo 1979 noch so ein wichtiger Schauprozess gegenüber Dissidenten stattfand und in den 50er Jahren auch sehr viele Leute von diesem Militärgericht abgeurteilt und dort erschossen worden sind. Dann hat man hier so die Gedenksteine mit Namen, also hier in verschiedenen Farben, Leute, die hingerichtet worden sind, Leute, die lebenslang nicht gesessen haben und begrenzte Haftstrafen hatten. Und man kann dann auch in das Gefängnis reingehen, und Taiwan, also Republik China, hat dann immer behauptet in den 70er Jahren, sie hätten keine politischen Gefangenen, und da haben dann aber einige Gefangene geschafft, aus diesem Militärgefängnis die Liste von den ärztlichen Behandlungen herauszuschmuggeln. Es gab, glaube ich, 7 oder 8 Ausstellungen durch, und es wurden auch internationale Bezüge zu dieser sogenannten Transitional Justice hergestellt. Also hier sind dann die Beispiele, die DDR, Südafrika, Südkorea, Osttimor, Tschechien und Spanien. Ja, also immer die Frage, wie man in der Periode der Transformation dann mit dieser Geschichte umgeht. Ja, nochmal ein Beispiel, wo ich gesagt habe, dann, dass die japanische Kolonialherrschaft doch relativ gut wegkommt. Also das ist hier im Nationalen Taiwan-Museum. Dann haben die japanische Kolonialbehörde haben also das Binden der Füße von Frauen verboten, und dieses Verbot wurde auch relativ effizient durchgesetzt. Hier steht Let the Nature Prevail. Ja. Und hier ist ein Bild von den Ming-Loyalisten, der China befreit hat, wie ihn die Japaner dargestellt haben. Sie betont, dass er japanische Mutter hat, wo so eine Art multiperspektivische Sichtweise auf die Geschichte versucht wird darzustellen. Und es gibt die Nationale Taiwan-Universität, das war ursprünglich die imperiale Universität im japanischen Kolonialreich. Die hatten dann auch eine kleine Ausstellung, wo auch diese japanische Phase dann eigentlich relativ unkritisch dargestellt wird. Aber es gibt dann auch einen Bereich der Ausstellung, wo dann die Massaker und Menschenrechtsverletzungen der Kuomintang verglichen werden mit der Niederschlagung der Bewegung vom Platz des himmlischen Friedens in Peking 1989. Also da kommt auch die Kuomintang, kommt da sehr schlecht weg. Und ich muss selber zugeben, was die Kuomintang alles sozusagen für Staatsverbrechen begangen hat und wie viele Menschen dort auch umgebracht worden sind. Das war mir auch gar nicht so klar, bevor ich nach Taiwan gefahren bin, weil also in Festland China wird das nicht sonderlich betont. Und bei der Academia Sinica gab es auch ein ethnografisches Museum, was fast ähnlich war, wie wenn man in solche Museen hier geht, wo man so postkoloniale Reflexionen hatte. Wo kommen die Gegenstände her? Was hatten damals die Menschen für Vorstellungen im Kopf, die die indigenen Völker erforscht haben? Und welche Diskriminierung und Zerrbilder sind dadurch entstanden? Jetzt möchte ich auch zum Ende kommen. Was auf jeden Fall festzustellen ist, das sind hier Umfragen, können Sie hinten auch nicht lesen. Also es gibt hier eine Linie, wer sich noch als nur als Chinese identifiziert, das ist die Lila-Linie, ja, von 2002 bis 2022. Die geht also massiv runter. Dann gibt es die grüne Linie von Menschen, die sich nur als Taiwanesen identifizieren. Die geht also hoch bis fast auf 2/3. Und dann gibt es hier noch die Linie von Menschen, die sagen, ich bin Chinese und Taiwanese. Die geht etwas runter, liegt auch noch bei 30%. Und hier, das ist, wenn ich das rede, richtig No Response. Anzahl der Leute, die eine baldige Wiedervereinigung mit Festlandchina wünschen, liegt unter 10%. Und es ist auch so ein bisschen so eine Frage von Generation. Ich habe oft mit Leuten gesprochen. Ich war ja in der China-Forschung dort, das sind ja alles eher Institutionen, die eher der Kuomintang nahestehen, wo die älteren Leute gesagt haben, ich bezeichne mich noch als Chinesen, aber mein Sohn oder meine Tochter würde das nicht mehr tun. Also wenn man das nochmal aufschlüsselt nach dem Alter, ist eine größere Abnahme zu sehen. Also wenn man in 10 oder 20 Jahren fragt und der Trend so weitergeht, wird das natürlich noch stärker sich verändern. Und da komme ich jetzt auch zu der Zusammenfassung. Also Geschichtsnarrative und Identitätsbildung in Taiwan knüpft man viele globale Trends an. Sie definieren das jetzt nicht mehr unbedingt über Abstammung oder Blutsverwandtschaft, sondern sagen, wir kreieren das jetzt einfach neu. Ja, dabei spielt Zivilgesellschaft wichtige Rolle, indigene Bewegung. Wir knüpfen an internationale Diskurse zu Transitional Justice an, Multikulturalismus und zum Teil auch postkoloniale Theorien. Und es ist, denke ich, eine Form des Nationalismus, die ja weltweit, zumindest bei den akademischen Mittelschichten, auch anschlussfähig ist bis ins linksliberale Lager hinein. Und auch Touristinnen treffen da erstmal auf eine woke Nation. Also man hat auch schon die All-Gender-Restrooms. Was aber natürlich der große Widerspruch dazu ist, also Taiwan ist der einzige Ort in Asien, wo es so eine Nostalgie für die japanische Kolonialherrschaft gibt und man daneben negativen Sachen auch sehr stark Modernisierung betont. Das kann man im anderen Kontext nicht mehr sagen. Also man kann sich ja auch selbst an britischen Universitäten jetzt nicht mehr hinstellen und sagen, die britische Kolonialherrschaft hatte große Modernisierungseffekte. Die dunkle Seite, die auch ausgeblendet wird, ist bei diesem Staatsverständnis, das ist 700.000 Arbeitskräfte aus Südostasien, die oft unter sehr prekären Bedingungen arbeiten und sehr befristete Aufenthalts haben, ja. Und was ich hier noch habe, was so ein bisschen dazu beigetragen hat, Taiwan jetzt als Woke-Nation zu präsentieren. Sie sind das erste Land oder wie man es immer bezeichnen will in Asien, die die Homo-Ehe legalisiert haben. Ja, und das Ganze sieht jetzt natürlich auch relativ fortschrittlich aus, wenn man sich die Entwicklung im Festlandchina anguckt. Das ist mein letzter Slide. Also ich war einen Monat auf Taiwan im November und davor war ich letztes Jahr 7 Wochen in der Volksrepublik China. Also in Taiwan werden die Archive immer weiter geöffnet. Mal eine kleine Anekdote, wenn ich ins Kuomintang-Parteiarchiv reingehe, ins Staatsarchiv, zeige ich meinen Personalausweis vor, fülle ein Blatt aus. 5 Minuten später sitze ich vorm Computer und kann alle möglichen Dokumente einsehen. Die einzige Frage, die mir gestellt wird, ist, kann ich Ihnen helfen? So ist das in Taiwan. Wenn ich in China, wird also der Zugang zu Archiven immer schwieriger bis unmöglich. Das wirkt natürlich auf ausländische Forscherinnen und Forscherinnen gut. In China wird sehr stark mit Abstammung und Blut diskutiert, wenn es um die Nation geht. Und in China gibt es auch Gruppen, die sagen, wir sind falsch klassifiziert worden oder wir möchten eine andere Gruppe sein, aber der Staat hält an dieser ethnischen Klassifizierung fest, die seit den 1980er Jahren nicht mehr verändert worden ist. Es gibt auch stärkeren Assimilierungszwang in den Minderheitengebieten, während Taiwan halt sehr stark das herausstellt, dass sie jetzt immer mehr Gruppen anerkennen, jetzt 16 Amtssprachen haben von den indigenen Völkern und so weiter. In Taiwan wird sehr stark betont, diese Sache mit der Homo-Ehe und Gay Parade und so weiter, während in der Volksrepublik China so in den letzten 10 Jahren eher eine konservative Wende vollzogen worden ist. Und jetzt, weil der Staat mehr Geburten haben möchte, also offiziell sogar 3, wird auch wieder von Xi Jinping persönlich ein klassischeres Familienbild propagiert und die Frauen sozusagen an die eigentlich konfuzianischen Tugenden erinnert und so weiter. Ja, und das ist halt so der Kontrast. Und ich bin immer nicht nach Taiwan gefahren, weil ich dachte, da wird man bestimmt korrumpiert. Und das kann ich versprechen, jeder, der hinfährt, wird auch dann etwas korrumpiert auf jeden Fall. Ja, der Krieg, nur noch das letzte Bild. Also in fast jedem großen Gebäude in Taipei hängen die Wegweiser, wo es zu den Bombenschutzkellern geht. Ja, aber das wäre auch nochmal ein anderes Thema. Und genau das ist die kleine taiwanesische Linke. Hier Free Palestine sieht man. Ist ein Kulturzentrum, aber hier ist auch die Lao Tsai als Comicpuppe. Und die Linke spaltet sich in zwei Gruppen. Die einen, die für die Wiedervereinigung mit China eintreten, das ist die Minderheit. Und das ist die Linke, die bezeichnen sich als Kommunisten und Anarchisten, die für die Unabhängigkeit Taiwans eintreten und sagen, okay, diese Demokratische Fortschrittspartei ist zwar auch neoliberal, aber die schafft es wie die Demokraten in den USA ganz gut, die sozialen Bewegungen von Umweltbewegung, Frauenbewegung, Queerbewegung einzubinden, dass dann auch die, sozusagen zumindest dieser Teil der taiwanesischen Linken bei den Wahlen dann auch für die Demokratische Fortschrittspartei stimmt. Ja, danke, das war's.